Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Wir brauchen eine aktive Cyberabwehr, schlicht und ergreifend, weil die Bedrohungslage weiter zunimmt. Dafür gibt es ja verschiedene Überlegungen, wie kann man sich dementsprechend auch aktiv im Cyberraum wehren. Diese Diskussionen finden natürlich statt, finden auch gerade auf der politischen Ebene statt. Wir unterstützen mit unserem technischen Sachverstand diese Diskussion.
So positionierte Arne Schönbohm, der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik, sein Haus in der Frage des sogenannten Hackback auf der BSI-Sicherheitskonferenz, die von Dienstag bis Donnerstag dieser Woche in der Bad Godesberger Stadthalle stattfand. Wie konkret sind denn die Pläne über die sogenannte aktive Cyberabwehr auf der Konferenz diskutiert worden, Peter Welchering?
Ja, zumindest im offiziellen Konferenzteil, da gab es dann eben Hinweise oder auch Forderungen für solch eine aktive Cyberabwehr im Eröffnungsteil, und die sind vom parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren, von Günter Krings, erhoben worden. Und ich habe dann den BSI-Präsidenten Arne Schönbohm nach der Pressekonferenz nochmal zu seiner Einstellung dazu befragt, und die Antwort haben wir ja gerade gehört. Im weiteren offiziellen Kongressprogramm, da gab es dann allerdings keine direkte Veranstaltung zum Thema Präventionsschläge oder Gegenschläge nach einem digitalen Angriff, aber das Thema hat durch die prominente Forderung zu Beginn die Konferenz dann doch schon ziemlich bestimmt, sozusagen in den Randgesprächen. Also es war Thema Nummer eins beim Networking in den Mittagspausen und am Rande relativ vieler Vorträge, bei denen es dann wiederum um Themen ging, die mit solch einer aktiven Cyberabwehr dann indirekt zu tun haben.
Also das Thema Hackback ist ein Thema, das in die Konferenz durch oder eingesickert ist, und wir haben einmal die anderen dominierenden Konferenzthemen zusammengestellt.
Das französisch-deutsche Lagebild der IT-Sicherheit, das BSI-Präsident Arne Schönbohm und Guillaume Poupard, Chef der Nationalen Cybersicherheitsagentur Frankreichs, vorstellten, entsprach so ziemlich dem weltweit gültigen Lagebild. Die Gefährdungslage ist auf hohem Niveau angespannt, so äußerten sich unisono fast alle Experten. Und die meisten setzten hinzu, dass Europa bisher einfach jede Menge Glück gehabt habe, ohne größere Schäden durch digitale Angriffe davongekommen zu sein. Doch sie warnen gleichzeitig, sich nur auf sein Glück zu verlassen, das sei etwas fahrlässig. Vor allen Dingen digitalen Angriffen, die von KI-Systemen geplant und ausgeführt werden, seien viele kritische Infrastrukturen in Europa ziemlich hilflos ausgeliefert. Guillaume Poupard fasst das so zusammen.
Artificial Intelligence is very important for us to develop.
Künstliche Intelligenz ist für uns sehr wichtig, um unsere eigenen Methoden zur Bekämpfung von Cyberangriffen zu entwickeln. Wir wissen, dass Menschen, die für das Erkennen von Angriffen und für die Datenanalyse verantwortlich sind, durch künstliche Intelligenz in der Lage sind, die Angriffe zu erkennen und zu verstehen. Sie müssen immer mehr maschinelles Lernen anwenden, um diese sehr kniffligen Dinge in einer riesigen Datenmenge zu finden. So ist künstliche Intelligenz für uns natürlich eine direkte Anwendung, und wir brauchen sie, um besser zu werden.
Auf der zweiten Ebene müssen diese Erkenntnisse dann nicht nur für die Abwehr KI-gestützter Angriffe genutzt werden, sondern auch, um generell Angriffsmuster präventiv erkennen zu können. Neu hinzugekommen ist auch der Angriff auf KI-Systeme, die beispielsweise zur Prognose menschlichen Verhaltens oder zur automatisierten Entscheidungsfindung eingesetzt werden. Solche Angriffe arbeiten zumeist mit der Verfälschung von Trainingsdaten. Dem deutsch-französischen Lagebild zufolge ist der Handlungsbedarf hier mindestens ebenso groß wie bei der Absicherung der Mobilfunkinfrastruktur. Wie die Mobilfunkinfrastruktur im Rahmen des 5G-Ausbaus abgesichert werden kann, wurde sehr kontrovers diskutiert. Seine Befürchtungen bringt Hans de Vries, der Direktor des Nationalen Cybersicherheitscenters der Niederlande, knapp auf den Punkt.
Ich verstehe, dass 5G unsere Umwelt verändern wird. Ich hoffe, es kontrolliert mein Leben nicht in einer Weise, die ich mir nicht wünsche. Davor fürchte ich mich. Und ich wünsche mir, dass das nicht der Fall sein wird.
Und so wurde auch leidenschaftlich über die Frage diskutiert, ob der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei denn jetzt am Ausbau der 5G-Infrastruktur in Europa beteiligt werden soll oder nicht. Für Barbara Hoffmann, Vizepräsidentin von Samsung Electronics und dort sehr engagiert in Sicherheitsfragen, ist das keine so prinzipielle Frage. Die Huawei-Komponenten für das 5G-Netz müssen einfach ausreichend kontrolliert werden.
Wir erlauben Regierungen und Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, in unsere Fabriken zu kommen und zu prüfen und zu validieren. Wir selbst validieren die gesamte Lieferkette. Wenn es sich also um ein Teil, eine Technologie oder eine Komponente handelt, was wir nicht selbst herstellen. Wir validieren dann um die Integrität dieser Komponente oder des Teils, in dem sich diese Software befindet, sicherzustellen.
Zu dieser Transparenz müsse auch Huawei bereit sein, so lautete eine der Forderungen. Sicherheit sei darüber hinaus eine Frage der Standards beim gemeinsamen Umgang mit Schwachstellen und entsprechenden Patches. Nicht wenige Teilnehmer an der BSI-Sicherheitskonferenz forderten solch einen umfassenden Austausch von Sicherheitsinformationen, deshalb auch für die jeweiligen nationalen Cybersicherheitsbehörden. Doch die haben da oftmals von ihren Regierungen ziemlich eng begrenzte Kooperationsvereinbarungen. Eine Situation, die zumindest in Europa schnell überwunden werden sollte. Da war das Meinungsbild der in Bad Godesberg versammelten 700 Sicherheitsexperten ziemlich einhellig.
Nun waren ja auch viele Vertreter nationaler Cybersicherheitszentren auf der BSI-Konferenz in Bad Godesberg vertreten. Wie stark ist denn deren Kooperationsbereitschaft ausgeprägt, Peter?
Auch die ist ziemlich stark, aber die jeweiligen Chefs der nationalen Cybersicherheitsbehörden, das sind eben Beamte bzw. Regierungsangestellte. Und als Regierungsangestellte sind die natürlich an die klaren Weisungen ihrer jeweiligen Regierung gebunden. Da findet dann auf dem kleinen Dienstweg in ganz vielen Fällen eine hervorragende Zusammenarbeit statt. Also so ein Beispiel: auf so einem kleinen Dienstweg sind in der jüngeren Vergangenheit Verschlüsselungstrojaner so schnell gestoppt worden, dass sie eben kein großes Unheil mehr anrichten konnten. Diese teilweise eher informelle Zusammenarbeit, die hat dafür gesorgt, dass sehr früh etwa breit angelegte Angriffe erkannt und dann auch zurückgeschlagen worden sind. Auf der Fachebene also, da arbeiten die IT-Sicherheitszentren zusammen in Europa, aber das geht eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. An dem Punkt gibt es dann eben die jeweilige Regierungsanweisung oder den jeweiligen Minister und der Minister, der sagt, was geht und was nicht mehr geht. So würden zum Beispiel etliche Cybersicherheitsexperten aus verschiedenen skandinavischen Ländern gern viel enger mit ihren russischen Kollegen zusammenarbeiten. Die werden aber von ihren Regierungen da ausgebremst. Und diese Sachbearbeiter, die haben mir wiederum versichert, dass da auf der Fachebene eben unterschiedliche politische Ziele eigentlich gar keine Rolle spielen. Es geht um zwei fachliche Ziele: Schwachstellen erkennen und Angriffe abwehren.
Und wie hat sich da die Diskussion über den Hackback ausgewirkt?
Ja, zum einen hat sie zu Nachfragen geführt. Wie soll denn solch eine aktive Cyberabwehr eigentlich genau aussehen? Soll die reine Gegenschläge beinhalten? Soll es darüber hinausgehen? Sind sogar Präventivschläge vorgesehen? Ab welchem Indiziengrad etwa bei der Zuordnung eines digitalen Angriffs soll überhaupt zurückgeschlagen werden dürfen? Also wann weiß ich, wer wirklich diesen Anschlag dann verübt hat? Und hier hat die politische Ebene sowohl in Deutschland, aber das wird ja auch in Europa diskutiert, als eben dann auch in Brüssel, bisher noch keine Antworten, sondern die politische Ebene, die bleibt da ganz allgemein in ihren Einschätzungen und auch vage bei der Forderung, dass die Cyberabwehr eben eine Angriffsfähigkeit auf fremde Netze brauche. Aber wer dann diese Angriffsfähigkeit genau haben soll, das bleibt eben bisher unklar.
Hat denn Staatssekretär Krings zumindest diese Frage mitgenommen?
Der hat sich der Diskussion nach der offiziellen Eröffnung unter Hinweis auf Terminprobleme leider entzogen. Und das scheint die Ministeriumsleitung wohl auch im Hinblick auf den Umbau des BSI zu tun. Dieser Umbau, der steht ja auch an, weil das BSI zur Angriffsfähigkeit im Rahmen dieser aktiven Cyberabwehr beitragen soll. Und damit einher geht dann natürlich auch die Frage nach neuen Standorten, die beispielsweise aus politischen Gründen in strukturschwachen Gebieten aufgebaut werden sollen. Und das sehen dann viele BSI-Mitarbeiter sehr skeptisch. Und die bekamen sogar Unterstützung von Ulrich Kelber, dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Ulrich Kelber hob nämlich nochmal die Clusterfunktion der verschiedenen IT-Sicherheits- und Datenschutzbehörden und ihre Vernetzung mit Unternehmen aus dem IT-Sicherheitsbereich in der Region Bonn hervor. Und insofern kommen da jetzt doch noch einige regionale, fast schon kommunale Interessen viel stärker zum Tragen als gedacht.
Gut, dazu muss man wissen, dass Kälber aus Bonn kommt und natürlich auch lokale Interessen dann vertritt. Vor 2 Jahren haben wir ja von der BSI-Sicherheitskonferenz berichtet, dass der Chef des Hauses, Arne Schönbohm, sich gerade ein wenig freischwimme, auf größere Unabhängigkeit vom Innenministerium auch dränge. Wie verträgt sich das jetzt mit seiner klaren Positionierung für eine aktive Cyberabwehr?
Ganz einfach, die Zeiten des Freischwimmens sind vorbei.
Vom BSI-Kongress diese Woche in Bad Godesberg berichtete Peter Welchering. Danke.